Dies ist Radiotux Sendung Nummer 9 und am Mikrofon ist Steffen Zörnig. Sommerzeit gleich Urlaubszeit. Hätte ich es nicht in den letzten 2 Wochen im Verkehrsfunk gehört, dann hätte ich es spätestens an der Beteiligung der Redaktion gemerkt. Entweder zu Besuch bei Verwandten, im Urlaub oder sonst wo. Deshalb ist diese Sendung nun auch etwas kürzer geraten. Macht aber nichts, denn so können wir alle etwas schneller in die Sonne zurück und das zumindest für Norddeutschland verdächtig beständige Wetter ausnutzen. Doch bis dahin sind es noch ein paar Minuten. Das Wort Sommerloch scheint ein Fremdwort in der Computerindustrie zu sein. Zumindest dieses Jahr. Während eine bekannte deutsche Tageszeitung dieses Sommerloch mit der Suche nach Außerirdischen überbrückt, verschafft uns die Firma Adobe doch einiges Interessantes zum Diskutieren. Dieses und natürlich weitere News gibt es jetzt erstmal im News-Überblick. Diesmal gesprochen von Lars Becker.
Und hier kommen die Linux-News der letzten 14 Tage. KDE 2.2 und 3.0. Kurze Zeit nachdem Waldo Bastian, der Release-Coordinator von KDE, das Erscheinungsdatum von KDE 2.2 auf den 6. August verschoben hat, gab er auch schon den geplanten Termin für das Erscheinen von KDE 3.0 an. KDE 3.0 soll im Januar 2002 erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Termin allerdings noch mit Vorsicht betrachtet werden. Kylix Trial und Open Edition. Borland stellt seit kurzem eine zeitlich begrenzte Version der Delphi-ähnlichen Entwicklungsumgebung für Linux bereit. Ebenso gibt es eine im Funktionsumfang eingeschränkte Open Edition, mit der man kostenlos GPL-Programme entwickeln kann. Zu finden sind beide Versionen unter www.borland.com. Preisrutsch bei VMware Express. VMware Express ist ab jetzt für gut 130 DM in vielen Geschäften zu bekommen. Diese Version kann nur Windows 95 und 98 in einem Fenster laufen lassen, macht aber so viele wichtige Windows-Programme unter Linux lauffähig. K-Illustrator heißt nun Contour. Nachdem Adobe sein Markenrecht von Adobe Illustrator durch den K-Illustrator verletzt sah, schickten Adobes Anwälte an die K-Illustrator-Entwickler eine Abmahnung mit einer Gebühr von 5000 DM. Zu hart, wie Adobe fand, und gab sich nach längerem Hin und Her mit einer Namensänderung von K-Illustrator in Contour zufrieden. Die Abmahngebühr übernahm Adobe natürlich auch. Bleibt die Frage, wusste die Firma Adobe wirklich nicht, was ihre Anwälte da gemacht haben? Dmitri Skliarov hinter Gittern oder Adobe zum Zweiten. Der russische Programmierer Dmitri Skliarov wurde bei einem Amerika-Aufenthalt verhaftet. Grund? Er hatte ein Programm geschrieben, welches einen Kopierschutz in einigen Adobe-Programmen umgeht. Schon das Programmieren und nicht nur das Benutzen von solchen Programmen ist in Amerika nach dem Digital Millennium Copyright Act strafbar. Adobe erstattete Strafanzeige und so wurde Dmitri Skliarov verhaftet und sitzt nun hinter Gittern. Doch Adobe hatte sich nach langen Gesprächen anders überlegt und fordert nun auch wieder seine Freilassung. Wann Dmitri aus dem Gefängnis kommt, ist aber nach wie vor ungewiss. Unter www.dibona.com/dmca/ kann man sich an einer Petition für die Freilassung des Programmierers und gegen den Digital Millennium Copyright Act beteiligen. Mandrake geht an die Börse. Der französische Linux-Distributor Mandrake wird am 30. Juli an die Börse gehen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet. Linux Mandrake gehört neben SUSE, Red Hat und Debian zu den 4 großen Linux-Distributionen. SUSE baut Personal ab. Wie SUSE mitteilt, sollen im nicht-technischen Bereich 50 Stellen sozialverträglich und in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat abgebaut werden. Davon werden ca. 10% der SUSE-Mitarbeiter betroffen sein. Begründet wird die Entscheidung mit der derzeitigen Lage im IT-Bereich. Diese und weitere News findet ihr wie immer unter www.linuxforus.de.
Unsere News könnt ihr jetzt übrigens auch in den News-Ticker von KDE einbinden. Die Quelldatei dafür lautet http://www.linuxforus.de/newsticker.rdf. Wie das geht, verrät euch die aktuelle Magazin 42-Ausgabe, die ihr im Archiv noch finden könnt. Beim Thema HTML scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Für den einen ist es eine Programmiersprache, für den anderen ein Text-Kosmetik-Koffer. Ich freue mich mal wieder, Ingo Ebel mit einem Beitrag ansagen zu dürfen. Und diesmal beschäftigt sich unser Berliner Jung mit HTML-Editoren.
Ich habe mir ein paar HTML-Editoren angeschaut, die unter Linux zur Verfügung stehen und einige ausgewählt. Darunter fallen Guanta Plus, Bluefish, der Composer von Mozilla Netscape und IBM's HP-Builder. Ich möchte diese kurz vorstellen und Vor- und Nachteile erklären und am Ende noch ein kleines Resümee abgeben. Guanta Plus ist ein HTML-Editor für KDE. Guanta wurde vom KDE-Team geschrieben und bringt neben den typischen HTML-Editor-Funktionen wie Farbe auswählen, Bild oder Link einfügen auch nützliche andere Tools mit. So lassen sich Projekte anlegen, die eine ganze Reihe von HTML-Seiten und Bildern beinhalten. Man fühlt sich wie in einer Entwicklungsumgebung à la KDeveloper. Auch ein FTP-Client wurde integriert. So können die neu geschriebenen HTML-Seiten gleich auf den Server geladen werden. Die Rechtschreibprüfung sowie der Syntax-Check runden die Sache ab. Guanta Plus ist ein sehr leistungsfähiger HTML-Editor, mit dem man seine Seiten ganz gut verwalten kann. Leider ist er kein What You See is What You Get-Editor. Trotzdem ist ein Preview der entstellten Seiten möglich. Guanta Plus ist in der SUSE-Distribution enthalten oder unter http://guanta.sourceforge.net zu finden. Zurzeit ist die Version 2.2 Pre 2 aktuell, die für KDE 2 entwickelt wurde. Bluefish. Bluefish ist ein HTML-Editor im Genome-Look. Auch Bluefish ist leider kein What You See is What You Get-Editor. Aktuell ist die Version 0.6, die man unter bluefish.openoffice.nl beziehen kann. Bluefish wartet mit PHP-Referenz, Projekten, Syntax-Highlight und anderem auf. Besonders interessant ist dieser Editor, weil er gleich in seiner Menüleiste Tags für PHP, WML und andere Skriptsprachen bereitstellt. Zum Preview benutzt Bluefish den Netscape. Auch eine Rechtschreibprüfung und eine Menüleiste, in der man eigene Variablen festlegen kann, ist vorhanden. Alles in allem ist doch Bluefish ein kleiner leistungsfähiger Editor. Composer. Der Composer vom Mozilla-Projekt bzw. der Composer, der bei dem Netscape-Browser mitgeliefert wird, ist ein echter What You See is What You Get-Editor. Hier kann man seinen Text gleich eintippen und dann die entsprechende Farbe verpassen, ohne die HTML-Sprache wirklich zu können. Bilder lassen sich schnell einfügen und an die richtige Stelle ziehen. Um schnell mal ein paar HTML-Seiten zu erstellen, ist der Composer bestens geeignet, auch weil er so einfach zu bedienen ist. Der Composer ist bei dem Mozilla oder Netscape Browser mit integriert, die man unter mozilla.org oder netscape.com downloaden kann. IBM's HP Builder. IBM's HP Builder ist ein kommerzieller HTML-Editor. Er ist für Linux, aber auch für Windows erhältlich. Der HP Builder arbeitet auf der Basis von Wine, welcher die Windows-API emuliert. Um diesen Editor zu testen, gibt es eine Evolution-Version, die nach 60 Tagen aber den Dienst fast völlig einstellt. Man kann nur noch das Grundprogramm verwenden, aber alle 10 Minuten springt ein Fenster auf, das darauf hinweist, dass die 60 Tage um sind und dass man doch bitte das Produkt kaufen soll. Trotzdem hat der HP Builder viel zu bieten. Er ist ein echter What You See is What You Get Editor. Man kann sowohl normal schreiben, als auch im HTML-Code Veränderungen vornehmen. Die Preview erfolgt mit Hilfe von Netscape vom Netscape-Browser. Der Homepage-Builder hat ungefähr den Umfang, den auch Microsofts Frontpage hat. Neben normalen Dingen wie Rechtschreibprüfung, hier aber jetzt nur in Englisch, können die Daten per FTP auch gleich auf den Server transportiert werden. Um eine ausführliche Beschreibung abzuliefern, fehlt mir hier aber die Zeit, denn der HP-Builder besteht aus mehreren Programmen, zum Beispiel dem WebArt Designer. Wer sich diesen Closed-Source-Editor bestellen möchte, wird, denke ich, mit einem sehr guten Werkzeug für den normalen HTML-Gebrauch belohnt. Natürlich kann man HTML-Seiten auch mit normalen Büroanwendungen wie Corel's Board Perfect oder dem Star Office von Sun erstellen. Wer nicht unbedingt den IBM HP Builder kaufen möchte, so wie ich, dem empfehle ich einfach eine Kombination aus dem Composer, um seine Seiten schnell zusammenzuklicken, und dem Guanta Plus, um die Seiten zu verwalten, Details zu verändern und seine Seiten ins World Wide Web zu laden. Ich hoffe, dieser Beitrag war ein wenig interessant für euch. Vorschläge, Fragen und Kommentare sind mir natürlich willkommen. Das war Ingo Ebel für Radio Dux.
Der Kernel, das unbekannte Wesen. Wir bekamen in den letzten Wochen immer einmal Mails mit Fragen zum Kernel-Kompilieren. Und diesem Thema hat sich nun Dieter Schmitz einmal angenommen. Wenn auch ihr ein Thema habt, über das ihr gerne mal etwas hören wollt, dann schickt uns doch einfach eine Mail an info@radiotux.de. Und jetzt kommt der Beitrag von Dieter Schmitz, gesprochen von Lars Becker.
Der Kernel ist der wichtigste Teil eines Betriebssystems. Er kümmert sich um die Prozessverwaltung, beinhaltet die meisten Treiber und Protokolle und noch vieles mehr. Unter Linux und wenigen anderen Betriebssystemen, zum Beispiel Herd und BSD, liegt der Kernel auch im Quellcode vor. So kann man sich seinen eigenen Kernel kompilieren, anstatt einen binären vom Hersteller nehmen zu müssen. Einen eigenen Kernel zu kompilieren ist ein tiefer Eingriff in das System, der schwere Folgen haben kann. Wenn man zum ersten Mal einen Kernel kompiliert, sollte man dies am besten auf einem System machen, bei dem ein Verlust aller Daten zu verschmerzen ist. Wenn sich kritische, nicht wiederherstellbare Daten auf dem Rechner befinden, sollte man diese unbedingt auf einem externen Medium sichern, da schon bei kleinen Fehlern das System nicht mehr bootet. Zuerst laden wir uns mal die Sourcen von ftp.kernel.org herunter. Nach dem Entpacken ist ein Verzeichnis Linux entstanden, das alle Kernel-Sourcen beinhaltet. Wir haben nun drei Möglichkeiten, um unseren Kernel zu konfigurieren. Eine textbasierende Konfiguration, Config, eine menügesteuerte Oberfläche, Menü-Config, und eine auf X basierende Konfiguration, X-Config. Hier wählt man einfach nach Geschmack aus, wie man den Kernel konfigurieren will. Da die Bedürfnisse so unterschiedlich sind, verzichte ich jetzt auf allgemeine Ratschläge. Die Konfiguration ist eigentlich sehr einfach, wenn man weiß, welche Hardware im Rechner steckt und welche Funktionen der Kernel haben soll. Im Zweifel sollte man sich immer das Help-Fenster anzeigen lassen, denn dies gibt sehr schnell Aufklärung über die jeweilige Kernel-Option. Bei der Konfiguration kann man bei den meisten Optionen unterscheiden, ob man diese fest in den Kernel einkompilieren oder ob man sie als Modul laden will. Wenn man Treiber fest in den Kernel einkompiliert, wächst der Kernel und somit auch der Speicherbedarf. Dies ist bei sehr selten benötigten Treibern oft unnötig. Daher werden solche Treiber als Modul eingebunden, das heißt, der Treiber wird kompiliert und als einzelne Datei abgelegt. Dieser Treiber kann dann bei Bedarf geladen und gegebenenfalls entladen werden. Dies kann auch automatisch geschehen, allerdings ist die Performance modularisierter Treiber geringer. Nachdem wir den Kernel konfiguriert haben, müssen noch einige Abhängigkeiten aufgelöst werden. Dazu geben wir einfach make deb ein. Wenn dies nach einiger Zeit fertig ist, kann die eigentliche Kompilierung des Kernels beginnen. Um den Kernel zu kompilieren, benutzen wir den Befehl make dz-image. Je nach Konfiguration kann dies jetzt eine Weile dauern. Nachdem der Kernel fertig kompiliert ist, müssen, falls vorhanden, noch die Module mit make-modules übersetzt werden. Nachdem das geschehen ist, werden die Module mit make-modules install nach lib-modules installiert. Nun sind wir fast fertig. Als nächstes wird der Kernel nach Bootkernel kopiert. Bei Intel-Maschinen befindet sich der Kernel in arch/i386/boot/bz-image. Nun noch schnell die Datei system.map nach /boot kopiert und wir können unseren Lilo zum Booten des Kernels bringen. Dazu fügen wir in der Datei /etc/liloconf folgende Zeilen ein. Image gleich /boot/kernel, Enter, Label gleich Name für den neuen Kernel, Enter, Read Only. Ganz wichtig, nicht vergessen danach /sbin/lilo auszuführen, sonst kann Lilo den Kernel nicht booten. So, und jetzt ein Reboot und das war's. Dann sollte unser System mit einem neuen Kernel starten. Um das zu überprüfen, einfach mal uname-a eintippen. Danach müsste eine andere Kernel-Versionsnummer zu sehen sein. Herzlichen Glückwunsch, wir haben soeben unseren ersten eigenen Kernel gebacken. Kritik und Feedback ist dem Autor Dieter Schmitz immer willkommen. Der Text zu diesem Beitrag ist wie immer auf unseren Webseiten zu finden und steht unter der GNU Free Documentation License.
So, das waren auch schon wieder die Beiträge für diese Sendung. An dieser Sendung waren beteiligt Dieter Schmitz, Lars Becker, Ingo Ebel und natürlich ich und mein Name ist Steffen Zörnig. Ich wünsche euch noch ein tolles Wetter, vergesst die Sonnencreme nicht und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Tschüss!